Thema habt ihr schon gehört. Unsere Waffenrüstung für böse Tage, die gibt es. Letzte Worte haben immer Gewicht, habt ihr das auch schon gemerkt? Erinnert ihr euch, wenn ihr Eltern seid, erinnert euch mal an folgenden Abend oder Nachmittag, als ihr das erste Mal die Kinder, eure Kinder, ganz allein gelassen habt, ohne Hüte, ohne jemand hat geschaut. Ich weiß nicht, wie alt sie da waren und kommt natürlich auch darauf an, hat man vier Kinder, wo das Älteste schon, ja, weiß nicht, älter ist. Was waren die letzten Worte an diese Kinder? Ich vermute, das war nicht einfach irgendetwas dahergesagtes. Es war euch ernst. Ich vermute, meine Eltern, unsere Eltern haben uns gesagt, zankt nicht. Und wenn wir weggegangen sind und letzte Worte von ihnen, haben sie oft gesagt, tut anständig. Und manchmal noch eher eine Nasalumpe dabei. Letzte Worte im hohen Alter, wenn man nicht weiß, wie lange das Leben noch dauert, haben auch sofort Gewicht. Ich erinnere an den alten Johannes, der Apostel. Er wurde sehr alt, über 90. Und man soll ihn am Schluss in Ephesus in die Gemeinde getragen haben. Er hatte zu wenig Kraft. Und er habe fast immer dasselbe gesagt. Kindlein, liebt einander. So, das war mehr als Altersmilde. Das war einfach das, was er durch diese vielen Jahre gesehen hat, dass einander lieben ist. Zentrum. Philipp Mickenbecker, er ist im 2021 gestorben. Er war ein Influencer zusammen mit seinem Bruder, christlicher Influencer. Ihm war es ganz wichtig, ein wunderbares Anliegen, dass die jungen Leute nicht einfach durch soziale Medien absorbiert werden und nicht sich mehr sozialisieren können. Und seine letzten Worte waren die: Er hatte dreimal Krebs und beim dritten Mal ist er leider gestorben. Geh raus ins Real Life, das war der Name des YouTube-Kanals, und mach etwas mit deinen Freunden. Wenn man am Ende zurückguckt, zählt nicht, wie viel Geld man verdient hat, ob man ein teures Auto gefahren ist, wie viele Likes man auf Instagram bekommen hat oder wie weit man in irgendeinem Computerspiel gekommen ist. Es zählen die persönlichen Erfahrungen, sagt er mit 21, die Beziehungen, die man gelebt hat. Hab Mut, das anzupacken und warte nicht, bis es zu spät ist. Jetzt kommen wir zu Paulus. Er wusste auch an keinem Tag, wann seine letzten Worte sind. Als er den Epheserbrief schrieb, war er ja in Rom, die erste Haft dort. Und er war schon 2 Jahre in Caesarea, im Mittelmeer, in Haft gewesen. Er war angekettet in Rom, wahrscheinlich an einen Wärter. Es war so ein bisschen erleichterte Haft. Er konnte Besuch empfangen und eben er hatte Zeit, Briefe zu schreiben. Und er wusste nicht, wie viel er noch schreiben kann. Und jetzt ist er am Schluss des Epheserbriefs. Die Gemeinde hat er gekannt, hat er geliebt. Etwa 8-jährig war sie. Er war 2,5 Jahre oder 3 Jahre dort. Und es hat ihn immer Wunder genommen, wie es denen geht. Und er wollte denen am Schluss des Briefes eben auch noch mal ganz, ganz Gewichtiges mitgeben. Der Epheserbrief, wir kennen ihn inzwischen ein bisschen besser. Man sagt auch die Krone der Paulusbriefe. Ich möchte euch ein weiteres Mal sagen, lest den Epheserbrief. Da ist so viel Substanz und Identität drin für uns Christen. Wir haben gelesen, die Urberufung der Menschen sei existent, um Gott zu verherrlichen. Dann haben wir über das Wunder gelesen, dass er Heiden, Christen und Juden in dieselbe Gemeinde, in den Leib vereinen konnte. Ein Ding der fast Unmöglichkeit, aber Jesus als Haupt hat das fertiggebracht. Und dass ja der Leib das Übrige sei von Gott, Jesus im Himmel, und jetzt soll der Leib Gott verkündigen. Der Fingerabdruck Gottes hat es Thomas damals genannt, Thomas Hasen. Dann war diese neue Identität, das neue Kleid. Mir ist ein Satz so geblieben von David Turney. David hat damals gesagt, wenn man das neue Kleid trägt, dann passen einfach Dinge nicht mehr ins Leben, die man tut. sündigen. Sündigen und weißes Kleid, es reibt sich. Fand ich einen sehr hilfreichen Ausdruck. Dann waren die Familien- oder Hausthemen, Ehe, Erziehung und Angestellte Chef letzten Sonntag von Thomas Germann. Und jetzt, Paulus, jetzt kommt er zu den letzten Gedanken. Und er leitet es so ein im Vers 10, im 6. Kapitel. Schlussendlich, oder wörtlich heißt es dort, dieses Leupos heißt, was noch übrig bleibt, was jetzt noch gesagt werden muss. Und wir gehen jetzt in diese letzten Gedanken. Ab Vers 10, Kapitel 6. Schließlich, schreibt er, werdet stark im Herrn. Es heißt dort, dynamisiert euch im Herrn. Dynamos ist ja Kraft im Griechisch. Dynamisiert euch im Herrn in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gut, was wir als erstes anschauen, die bösen Tage. Und wichtig ist es, dass wir die durchschauen. Dann können wir schon anders reagieren. Paulus gibt uns in den Versen 11 bis 13 hier einen, in der Bibel auch, einen einzigartigen Einblick, eröffnet da ein Fenster, das prominenteste in diesem Thema der ganzen Bibel, meine ich. Er gibt uns einen Einblick, dass da neben dem, was wir hier sehen und neben dem, was wir mal im Himmel oder was mal kommt, dass es da noch eine andere Welt gibt, eine unsichtbare, aber eine lebendige und nicht eine unproblematische. Er spricht von Listen. Ich zeige nochmal diese Verse dazu. Listen oder Methoden des Teufels, des Diabolos. Hiob gibt auch ein bisschen tut auch ein Fenster auf, oder? Hiob 1 und 2, diese Ratsversammlung, wo Gott und Satan und andere sich treffen da und wo man über das Leben von Hiob eine Art verhandelt. Hiob weiß das gar nicht. Und auch Daniel 10 öffnet ein bisschen in diese Richtung, als er da den Kampf des Erzengels Michael gegen den Engelfürst von Persien beschreibt, im Zusammenhang mit Daniels Fürbitte. Zurück zu Paulus. Er erklärt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also nicht gegen das Sichtbare. Das ist manchmal in einer Auseinandersetzung schon ein ganz wichtiges Teil. Sondern das sind Gewalten und Mächte, lesen wir. Und dann schreibt Paulus, es ist der Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wörtlich Kosmoskräfte, Kosmosmächte. Das heißt, der Teufel mit seinen bösen Geistern, der sozusagen mit legalen Mitteln, also juristisch korrekt, die Menschen leitet oder leiten kann, die noch in der Finsternis sind, also ohne Jesus leben. Epheser 5, 8, dort schrieb Paulus schon, einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Menschen im Licht mit Christus. Umgewandelt, neues Kleid oder auch Kolosser 1, 13. Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen, wenn jemand Christus annimmt, seine Schuld einsieht und ihn annimmt. Ist er diesem Bereich entrissen, ein drastisches Bild, dem Reich der Finsternis, entrissen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und von dem schreibt Paulus hier, von denen, die noch in Finsternis sind, er beschreibt diese Kosmosmächte auch als Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe dieses Wort angeschaut, Bosheit. Es meint wirklich, ich will jemandem übel. Ich will ihm einfach übel. Es ist dasselbe Wort, das Jesus braucht, als er versucht wird von den Pharisäern wegen der Steuer. Und er sagt, ich sehe eure bösartigen Gedanken. Sind wirklich boshafte, geisterboshafte Gedanken in der Himmelswelt. Und in Vers 13 warnt Paulus zum zweiten Mal nach Vers 11 und sagt, darum diese Waffen da, darum dieser Hinweis, die ganze Rüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen und stehen bleiben könnt. Jetzt nochmals die Frage, kennen wir böse Tage? Kennt ihr böse Tage? Jetzt meine ich nicht Murphys Gesetz, wo alles ein bisschen schief läuft, sondern Tage, wo manchmal auch ganz diffus irgendwie komische Stimmung hineinkommt. Man kann es gar nicht so durchschauen. Aber irgendetwas ist komisch, ist schwierig, ist böse. Manchmal ist es eben gerade diffus und das macht es manchmal schwieriger. Unerklärlich. Oft nutzt dieser Fürst der Welt, so hat Jesus den Teufel dreimal genannt im Johannesevangelium, der Fürst dieser Welt, der Fürst der Dunkelheit. Oft nutzt der Fürst, und das auch versucht er auch bei Christen, unsere Achillessehnen zu nutzen, die Schwachstellen. Ich habe meine Achillessehne 2005 ganz durchgerissen. Da konnte ich lange nicht mehr auf diesem linken Bein, nicht mehr auf die Zehen stehen. Das war meine Schwachstelle. Konnte auch nicht schnell vorwärts kommen. Der Diabolos versucht, er ist gescheit, er versucht, unsere Schwachstellen zu nutzen. Unsere Minderwertigkeit vielleicht, wo wir leiden. Susanne hat es schon erwähnt, oder unser schneller Zornausbruch, oder das schnelle Lästern. Und dann klagen wir uns wieder auf, jetzt habe ich wieder gelästert. Sexuelle Versuchbarkeit, oder vielleicht sind wir extreme Choleriker und tappen immer wieder hinein, wenn Druck kommt, und wir möchten gar nicht. Diabolos ist schlau, er versucht es mit Angst machen, mit Anschuldigung, mit Durcheinanderbringen, Zwist hineinbringen, Unfrieden. Ich habe nach etwa 2 Monaten Christsein Folgendes erlebt. Und zum Glück habe ich schon gewusst von diesem bösen Widersacher, schon damals. Das habe ich irgendwie früh mitbekommen. Ende 80er Jahre hat man mehr über das gesprochen, über den geistlichen Kampf. Und da habe ich mit einer Lehrerkollegin einen Gebetstreffen anfangen wollen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist einfach ein so typisches Beispiel. Wir haben uns getroffen, wir waren beide neu in diesem Schulhaus, haben gemerkt, dass wir Christen sind, gingen zum ersten Treffen, wollten beten, dann haben wir da gesprochen und dann hatten wir etwa nach einer Viertelstunde ein derartiges Streitgespräch über Glaubensfragen. Sie war mehr evangelikal geprägt und ich so ein feuriger neuer Pfingstler, oder? Und wirklich, wir hätten am liebsten beide gesagt, weißt du was, komm, das lassen wir. Aber das habe ich durchschaut. Da hat mir Gott Gunst gegeben. Habe ich gesagt, Deborah, merkst du, was da läuft? Jetzt beten wir, jetzt sprechen wir nichts mehr, jetzt beten wir. Haben wir gebetet, Fürbitte gemacht. Und wir haben nie mehr einen solchen Angriff erlebt. Haben das wieder abgemacht und haben das über Jahre gemacht. Aber da habe ich das gemerkt. Der hätte das einfach verhindern wollen, dass wir da über Jahre für diese Schule beten. Dieser Kreis hat sich dann auch vergrößert. Es waren auch Leute dabei, die gar nicht wiedergeboren waren, aber das einfach gut fanden, dass wir da für die Schule und für die Lehrerschaft beten. Eine starke Zeit. So kann dieser Diabolos reinfahren. Ich hätte noch andere Beispiele, ihr wahrscheinlich auch. Was er sehr gern macht, ist Unfrieden. Wenn etwas gut läuft, wenn Schritte gemacht werden, zack, irgendetwas Dummes hineingeben. Jemand, der plötzlich Glaubenszweifel hat und vielleicht ist er wichtiger Teil in diesem Team. Und dann geht's los, oder mit hier Gespräch und da versöhnen und da und so und so. Das liebt er, Zwist zu legen. Und sind wir da clever? Auch in einem Team oder so sind wir clever, woher da was kommt. Gell? Wir dürfen nicht wegen diesen Mächten unsere Schwäche irgendwie rechtfertigen. Das ist auch eine Gefahr, oder? Wir haben einen inneren Feind, das ist unsere Sündhaftigkeit. Aber dieser äußere Feind, der ist manchmal so clever und so frech. So frech, wie er reinfährt. Ja, böse Tage. Und Paulus, habt ihr euch geachtet? Paulus sagt nicht, jawohl, und wenn ihr in diesem Kampf seid, dann nehmt viel Land ein. Er sagt nur, schau, dass du stehen bleiben kannst. Sagt er mehrmals. Schau, dass du einfach stehen bleiben kannst, dass du durchkommst in diesem Kampf. Ich finde das auch noch ermutigend. Das reicht im Kampf, einfach stehen bleiben. Gottes Waffen. Welche sind sie? Paulus ist leidenschaftlich an diesem Briefschlussgedanken, ihr lieben Epheser. Für euch bete ich regelmäßig, bin auf den Knien. Epheser 3,14 sagt er das. Ich möchte uns fragen, sind wir auch auf den Knien, manchmal für die Gemeinde? Vielleicht regelmäßig? Für dein Team? Für deinen Teamleiter oder Leiterin? Kennen wir das? Anhaltendes Gebet. Paulus ist uns da ein Riesenvorbild. Und dann sagt er, werdet stark im Herrn. Wie? Nehmt folgende Waffen. Und hier nimmt er ein Bild, das war überall sichtbar. Überall hat es römische Soldaten und ihr Hauptziel war immer nur kein Aufstand. Wissen wir auch um die Passionsgeschichte. Nur kein Aufstand. Das war immer das Schlimmste, denn irgendwann wären sie selber beim Kaiser dran gekommen, wenn sie das nicht in den Griff bekommen hätten. Also, er beginnt mit dem Gurt der Wahrheit. Wenn du ein langes Kleid hast, das hatten ja die Römer einerseits und auch die Juden nach Osten sowieso, und keinen Gurt hast, oder, dann hängt das so runter und dann stolperst du. Darum heißt es auch im Hebräerbrief, gürtet eure Lenden, nehmt das Kleid hoch, dann seid ihr bereit. Und beim Soldaten war es natürlich genau gleich. Ohne Gurt war alles unbefestigt an der Rüstung. Und jetzt noch zwei Gedanken zur Wahrheit. Da gäbe es natürlich vieles, aber ich empfand, das soll ich betonen zur Wahrheit. Die Wahrheit sagen und die Wahrheit leben, das macht ja etwas, oder? Das macht uns frei. Heißt es auch in Johannes 8, 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und der zweite Teil hängt zusammen. Wer frei ist, ist besser gewappnet gegen den Feind. Da bist du geschützt. Das Einfallstor ist zu. Du bist ehrlich. Da verliert der Feind Boden oder kann nicht eindringen. Im Bild gesprochen. Dann Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben da so einen. Auf das waren sie offensichtlich ganz besonders stolz. Der war auch so nachgezeichnet, muskulös, Waschbrettbaum. Haben sie wirklich so getragen. Waschbrettbauch, besser gesagt. War extrem wichtig wegen dem Herz, oder? Aber worum geht's? Gerechtigkeit. Luther hat nach dieser Gerechtigkeit geschrien und gelitten, weil er sie lange nicht gefunden hat. Um diese Gerechtigkeit geht es, dass Gott meine Gerechtigkeit wird, dass ich gerecht werde vor ihm durch den Glauben. Vielleicht kennst du Zweifel. Reicht es vor Gott, so wie ich bin, so wie ich glaube? Heilsgewissheit, das kann sehr zermürbend sein. Und hier vielleicht auch ein Paulus-Vers, Römer 5,1, wenn so Zweifel kommen, Römer 5,1 laut zitieren. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Das haben wir heute schon gehört, aus Römer 8. Frieden mit Gott durch Glauben. Dann die Schuhe, um das Evangelium des Friedens zu bringen. Gestern fuhr ich mit dem Velo da zum Büro am Almenstraße, da standen eine Gruppe Rekruten im Tarnanzug und einer trug Adiletten, Schlarpen. War so ein paradoxes Bild. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Also, Schuhe sind zwar nicht Waffen, aber beschuht sein für einen Soldaten ist schon noch wichtig. wissen wir auch aus Bergtouren und so, ist sehr entscheidend, was wir da tragen. Und jetzt finde ich schon interessant, dass Paulus das Evangelium bringen, obwohl es keine Waffe ist, auch aufzählt. Und ich habe mir so gedacht, kennt ihr das auch, wenn das Bezeugen des Evangeliums bei uns einfach dazugehört und wir schauen, wo gibt es Möglichkeiten, im Respekt und ehrlich zu zeugen. Das ist enorm stärkend, oder? Kennt ihr das? Vor anderthalb Wochen hat mich eine Nachbarin gefragt, die wurde auf der Straße angesprochen von Christen zum Glauben. Und dann hat sie mich angehauen und gesagt, kannst du mir sagen, den Unterschied zwischen Freikirche und reformierter Kirche? Und schon waren wir im Gespräch. Und das ist immer stärkend, wenn wir bezeugen können von unserer lebendigen Hoffnung. Ich denke, das hat hier eine Bewandtnis, dass Paulus das aufzählt. Beschut, ihr seid gut unterwegs, wenn ihr Schuhe habt und damit das Evangelium bringt. Habt ihr auch schon gemerkt, wenn man das Bezeugen irgendwie aus dem Leben ausklammert, manchmal hat man so Phasen. Vielleicht kennt ihr das. Man denkt gar nicht mehr so dran, es ist im Moment kein Thema. Da ist auch die Nachfolge irgendwie stumpfer. Es ist am spannendsten, wenn du Ausschau hältst, wo ist heute jemand offen? Wo ist eine Türe, ein vorbereitetes Herz, das der Heilige Geist bereitet hat für vielleicht eben Worte von mir? Schild des Glaubens. Das ist jetzt nur Deko, diese kleine Schild. Die hatten, ich habe euch ja den römischen Soldaten hier. Ihr seht, der Schild ist fast mannsgroß oder sehr groß. Der konnte vieles abdecken. Wofür war er? Für die feurigen Pfeile. Feurige oder giftige Pfeile, auch das kann tödlich sein. Und das heißt, Glaube heißt ja Vertrauen. Paulus betont hier, vertraue dem, was ich über dich, was ich dir sage. Vertraue dem, halte das fest, dann können dich die Pfeile nicht treffen. Beispiel, dein Lehrer oder Chef macht dich halt mal zur Schnecke vor anderen und jetzt nimmst du dein Schild und haust ihm den über die Rübe. Nein, nein. Sondern du erinnerst dich, was steht jetzt über mich als Gotteskind in Epheser 1. Da steht, du bist gesegnet, du bist auserwählt, du bist erlöst, du bist ein Erbe Gottes und du hast Gottes Geist. Punkt. Kennt ihr das? Festhalten, wenn man, das erlebt man manchmal, oder? Wo man sich so klein vorkommt. Und je nach Biografie ist man da empfindlicher oder weniger. Und sagt, jetzt lese ich mal, was über mich steht in der Bibel. Kennt ihr das? Macht ihr das? Ich hoffe es. Das ist so entscheidend. Wenn das Christen nicht machen, dann ist es wie wenn sie kein Training haben. Ohne Training unterwegs, ohne Rüstung unterwegs. Helm des Heils, Kopfschutz, auch ganz wichtig, Kopf, Hirn. Ihr wisst vielleicht, Eishockey früher war ohne Helme. Und dann gab es eine Phase, da hatten wenigstens die Feldspieler Helme, der Goalie noch nicht. Habe ich noch erlebt. Aber ich habe so gedacht, so in der Playoff-Zeit, wenn es enorm giftig zugeht, du meine Güte, ohne Helme, lebensgefährlich. Der Helm schützt, ist wirklich ein römischer, gut gestalteter Helm, der schützt ja auch meine Gedanken und darum können wir hier auch das, was im 2. Korinther 10 steht, dazu nehmen. Alle Gedanken sollen wir gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Hat auch wieder mit Gedankendisziplin zu tun. Wenn unser Hirn geschützt ist, wenn wir da bei Kräften sind, dann können wir sagen, diesen Gedanken oder dieses Wort, das nehme ich jetzt so nicht an. Oder diesen dummen Gedanken, dieser Lästergedanken, den will ich jetzt nicht mehr. Paulus sagt, das lernen wir, das können wir durch den Heiligen Geist. Und das Schwert des Geistes, zum Glück steht da gerade, was es bedeutet, habe ich mir gedacht. Käme man da alleine drauf, das ist die Bibel, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, ich weiß es nicht. Gut hat das Paulus geschrieben. Also, die Bibel, Einzige Angriffswaffe, auch noch interessant. Das Schwert des Geistes, es orientiert uns, nicht wahr? Es belehrt uns über vieles. Es warnt auch, zeigt, wo der Segen ist. Denken wir an die 10 Gebote oder an die Aufforderungen in Epheser 5. Keine Unzucht, keine Unreinheit, Habgier, Lästerung, Götzendienst. Manchmal beginnt Götzendienst ganz so Miniatur. Hä? Nehmen wir doch wieder mal das Sieb oder den Spiegel und sagen wir, habe ich Götzlein im Leben? Ist mir etwas einfach von meiner Agenda her sichtbar, ist mir etwas einfach viel wichtiger als der Herr und das Reich Gottes? Das ist Götzendienst. Der Heilige Geist, ich habe das nicht vorgehabt, der Heilige Geist will, glaube ich, gerade etwas betonen. Ich spüre es im Geist. Hilft vielleicht gerade einigen. Schwert des Geistes. Und ich glaube auch, all das, was eben uns das Wort warnt, das schützt uns auch, dass wir uns öffnen, dass wir Türchen auftun, wo eben die Pfeile kommen, wo der Diabolos dann angreifen kann mit seiner List. Und das reißt weg von Jesus, macht uns schutzloser. Darum warnen Jakobus und Petrus in ihren Briefen und sagen, naht euch Jesus und widersteht dem Teufel, denn der geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Das ist keine Fantasie von Petrus, 1. Petrus 5. Das meint er ganz ernst. Hat er wahrscheinlich auch erlebt an Christen, dass sie verschlungen wurden von diesem brüllenden Löwen. Und zuletzt hängt Paulus das Wachen im Gebet an. Man könnte fast sagen, eine siebte Waffe. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Beten und wachen. Mir ist sowieso aufgefallen, oder Paulus hat ja auch zwei lange Gebete im Epheserbrief. Der Epheserbrief spricht oft vom Gebet. Und ich glaube eben, Gebet ist etwas, auch wenn wir Fürbitte tun, es gibt ja so viele Gebetsarten, aber selbst in der Fürbitte, das verändert uns. Gebet verändert uns selber. Gebet, da hast du eigentlich immer Gewinn. Es ist manchmal Opfer. Und wenn du es dann noch mit Fasten verbindest oder früh am Morgen oder extra Zeit nimmst. Aber liebe Gemeinde, liebe Besucher, lasst uns nicht nachlassen im Gebet. Unsere Gebetstreffen, die drei jede Woche, außer dem Frühgebet, das ist gut besucht und sehr lebendig, aber die anderen beiden Gefäße sind ein bisschen am Ausdünnen. Das finde ich nicht so eine gute Tendenz, wenn eine Gemeinde vorwärts will. Das ist Grundlage, Disziplin, Gebet. Ich weiß, dass viele auch sonst beten, ich weiß, dass viele ihre eigene Zeit haben, aber gemeinsames Gebet in der Gemeinde hat besondere Verheißung, hat Kraft. Und ist etwas sehr Soziales eigentlich letztlich, Gebet. Vielleicht kann da manchmal der Teufel auch raspeln, oder? Und sagen, ja komm, das Gebet am Freitagabend, doch mühsam da. Ich überzeichne jetzt, ich weiß, dass ihr nicht so über das Gebet denkt. Aber manchmal ist gut, wieder neu zu priorisieren. Habe ich meine Gebetszeiten in der Woche? Ob jetzt eben für mich oder auch zusammen? Zurück zu Paulus und seinem Anliegen. Er bestätigt den Ephesern, es gibt diese bösen Tage. Er hat die auch gekannt, bestimmt. Und der Teufel versucht sehr gerne, uns fertig zu machen, zu verführen, zu täuschen, anzuklagen, Angst zu machen, einzuschüchtern, Sorgenberge vor uns zu stellen, Zweifel zu streuen. Merken wir, da dieses ganze Waffenrüstungsthema ist eigentlich ein mentales Thema. Jetzt werde ich nicht psychologisch, das Wort Gottes ist maßgebend, aber es ist ein mentales Thema. Und habt ihr euch schon geachtet, wie viele, auch gerade Sportler, Mentaltrainer engagieren und viel zahlen? Sogar die Schwinger. haben angefangen. Und offensichtlich hilft es. Das glaube ich sofort. Die machen dasselbe, was hier Paulus eigentlich betont. Einfach Wahrheiten glauben. Und ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr Grund für unsere Wahrheiten, als einfach psychologische Wahrheiten. Und Paulus sagt eben nicht bloß, erinnert euch an die Waffen, sondern er sagt zweimal, ergreift sie, sonst nützt es nichts, das nur zu wissen. Und er sagt zweimal, die ganze Waffenrüstung. Und ich meine, er hat hier nicht, das ist nicht abschließend, diese 6 oder 7 Waffen. Er spricht in anderen Briefen auch noch von anderen Waffen. Es ist einfach eine Auswahl von sicher ganz zentralen Dingen, diese 6 Dinge. Jetzt sind wir in der Anwendung und kommen zum Schluss. Eine Möglichkeit, ich weiß, dass das Christen machen, ich finde das gute Methode, jeden Morgen diese Stelle zitieren. Mit der Zeit kannst du das auswendig, oder? Diese 6 Waffen. Epheser 6, einfach zitieren. Kuno hat einen ganz guten Podcast auf LiveNet dazu. Vielleicht hat ihn jemand entdeckt. Er macht das offensichtlich ziemlich jeden Morgen. Behauptet er auf jeden Fall in diesem Podcast und ermutigt. Ein Ehemann hat mal ein bisschen humorvoll gesagt, das sei schon ein bisschen eine sperrige Sache, wenn seine Frau immer die Waffenrüstung trage, er habe da fast keinen Platz mehr im Bett. Und Spaß beiseite, aber es gibt eben wirklich eine elegantere biblische Art, statt all diese Waffen zu tragen. Ist euch aufgefallen, wie sich alle diese 6 Waffen zusammenfassen lassen? Und jetzt merken wir, Paulus bringt kein neues Thema, sondern er wiederholt eigentlich seine Kapitel, vor allem Kapitel 1 bis 3. Schauen wir der Gurt der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben, der Weg. Die Gerechtigkeit, Jeremia 23, der Herr ist meine Gerechtigkeit, mein Erlöser. Dann beschut das Evangelium des Friedens. Jesus ist die gute Nachricht. Schild des Glaubens, der Gerechte wird durch Glauben an Gott, an Jesu Vergebung leben. Helm des Heils, heißt auch Rettung, Heil und Rettung ist dasselbe. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung, mein Heil. Und das Schwert des Geistes, die Bibel, das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann Vers 14, er zeltete unter uns. Aha, Gott ist Jesus gemeint. Jesus ist das Wort. Und jetzt merken wir, die ganze Waffenrüstung ist eigentlich einfach zusammengefasst Jesus in Person. Und wenn Petrus schreibt und Jakobus, naht euch zu Jesus, dann meint er einfach, seid euch der Waffenrüstung bewusst. Und jetzt, keine Angst, ich entblöße mich nicht ganz, aber habe gedacht, kennt ja meine pädagogische Ader. Statt da eine riesen Waffenrüstung zu tragen, oh, ich muss das, glaube ich, anhalten. Ich trage, als Christ, ich trage das alles, wenn ich an Jesus glaube. Wer möchte auch so ein T-Shirt? Ich habe noch 2. Und hier noch. Wir tragen das. Wir müssen, ich finde das mit dem jeden Morgen das Lesen zur Erinnerung sehr gut, aber wichtig ist, und gell, in der Not kannst du manchmal nicht noch Epheser 6 lesen, schnell. Man muss einfach wissen, Jesus ist mein Helm und mein Schild und meine Schuhe und ich bin gewappnet. Der in mir ist stärker als der in der Welt ist. Heißt es im Johannesbrief. Jesus ist die ganze Waffenrüstung in Person. All die Waffen haben mit unserer neuen Identität und durch die Identität mit unserer Autorität zu tun. Darum wagen wir es, mit Leuten zu beten. Weil wir wissen, das ist nicht einfach so ein psychisches Sprüchlein, wenn wir sagen, im Namen Jesu, ich kann jetzt für dich beten. Im Glauben bete ich jetzt, dass es dir besser geht. Weil wir gewappnet sind mit Jesus. Also, es ist nicht nur unser Training, unsere Hilfe, es gibt uns Autorität. Wir stehen anders im Leben. Manchmal braucht auch Autorität, einfach Nein zu sagen. Und wenn du gewappnet bist, dann kannst du besser Nein sagen. Wenn du merkst, nein, ich kann jetzt das nicht machen, sonst kommt das zu kurz. Und da habe ich die Hauptverantwortung auch vor Gott, zum Beispiel Familie oder was, oder? Mentaltraining, merkt ihr? Mentaltraining. Wisst ihr, ich glaube, der Teufel sagt, wenn die Christen sich darin nicht trainieren lassen, dann sind sie einfach dumm. Und er lacht. Er lacht über mich, wenn ich das wenig oder nicht mache. Sagt, ja, schlaf du weiter. Hast ja keinen Mut. Weißt du nicht mal, wer du bist, Ueli. Ich glaube, der mit seinen boshaften Gedanken, ich glaube, der ist so. Er lacht uns aus, wenn wir diese Rüstung nicht tragen. Ich sage, Paulus, wir vertrauen dir. Du bist ein Riesenvorbild. Du hast es vorgemacht. Du hast einen Riesenmut bewiesen, weil du bewaffnet warst, weil du wusstest, wer du bist. Und Paulus war es eben nicht wichtig, ob er noch 3 Wochen lebt oder 3 Jahre. Er war so bewaffnet mit Jesus. Hat gewusst, hat mir mal gesagt, ich weiß gar nicht, was ich lieber will. Ob lieber hierbleiben oder abscheiden. Merken wir etwas von dieser Dimension, die in diesem Epheserbrief mitschwingt. Und ich möchte uns eine letzte Anwendung zeigen. Das eine Gebet von Paulus. Betet das. Meditiert darüber. Brütet darüber. Geht dort in die Tiefen. Ich habe es ein bisschen persönlich umgeschrieben. Ich bitte, dass du, Gott, unseres Herrn Jesus Christus, unser Vater der Herrlichkeit, mir gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, Jesus zu erkennen. Und das geht immer tiefer. Gib mir doch erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von Jesus berufen bin, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für unsere Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an mir, der ich glaube durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Da kannst du 5 Minuten über alle 2 Worte nachdenken, gell? Mit derselben Kraft hast du Gott an Christus gewirkt? Mit derselben Kraft. Als du ihn von den Toten auferweckt hast und eingesetzt zu deiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, eben auch über die bösen Geister und Geistmächte, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Man kommt doch nach vorne. Liebe Gemeinde, da ist eine Riesenchance. Spüren wir das? Spüren wir das? Diese Substanz im Epheser und in diesen 6 Waffen. Und ich möchte beten und dann wollen wir ein Lied singen zur Vertiefung, zum persönlichen Nachdenken darüber. Wer ausdrücken will, ich will in diesem Training weiterfahren oder ich will das neu in Angriff nehmen. Steht doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Geheimnisse zeigst durch den Brief. Ich danke dir, dass du uns Durchblick gibst, auch dass wir sensibel sind für die bösen Mächte, für die bösen Pfeile und dass wir ja immer mehr motiviert sind und gewillt sind und es auch umsetzen, uns zu trainieren, an diesen Wahrheiten festzuhalten, die du über uns aussprichst, ohne hart zu werden, ohne stolz zu werden, sondern in deiner Liebe zu wachsen, mit diesen Waffen, mit dem Helm des Heils, der Rettung, mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort zu wachsen, mit den Schuhen das Evangelium zu bringen, mit dem Gurt der Wahrheit, was du über uns sagst, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die du bist. Stärke und stählere unser Innenleben, Herr. Auch gerade das von den jungen Leuten, aber auch das von den älteren Leuten, von den Senioren, wo man nicht weiß, wie lange es noch zu leben ist, wo vielleicht auch die Sinnhaftigkeit kleiner wird und Fragen darüber gehen. Lasst es euch neu zusprechen, Senioren, 80, 85-Jährige, lasst es euch zusprechen. Das, was Paulus hier schreibt, es gilt euch immer noch hundertprozentig. Hundertprozentig. Halleluja. Herr, stärke uns. Geh durch die Reihen. Du weißt, wer es wo braucht, wer was braucht jetzt. Wer welches Training, wer welchen Teil der Rüstung besonders braucht. Danke, dass du uns dienst, Heiliger Geist. Danke, dass wir anders aus diesem Zusammensein hinausgehen, mit anderen Augen, mit Mut und Zuversicht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, das nehmen wir, Herr.